Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von unserem Nachschuss. Und ich habe natürlich schon ein bisschen gespoilert diesmal, wer heute mein Gast sein wird. Und daher, ja Paul, trotzdem, auch wenn dich sehr viele kennen, stell dich einfach nochmal kurz vor.
Ja, hallo Ronny, sei gegrüßt. Ich grüße auch alle Zuhörer der FUBO-Community. Ja, wie schon bei Instagram gesehen, habe ich mich ja schon etwas vorgestellt. Mein Name ist Paul Riebe, ich bin 27 Jahre alt, bin gebürtiger und auch heute noch wohnhaft in Löbitz und spiele jetzt aber mittlerweile seit 6 Jahren bei der SG Blau-Weiß Bad Kösen.
Ja, du bist ja auch Kapitän, verantwortungsbewusster Typ, gehst immer voran. Bist auch ja in der Zeitung meist erwähnt, kümmerst dich also auch um den Dings rum. Kann man sagen, so halb Bad Kösner, dreiviertel Bad Kösner oder ganz Bad Kösner mittlerweile?
Gleich eine interessante Frage, weil die, ich sage jetzt mal, die ganzen Bad Kösner, die Urkösner, die gehen damit doch immer ganz kritisch um, sich zu bezeichnen als Kösner. Da haben wir schon immer mal unsere Späße in der Kabine. Ich würde aber schon sagen, dass ich mittlerweile so halb Bad Kösener bin.
Ja, bevor dann nachher jetzt auf dich persönlich, was ja sehr, sehr spannend wird, und auf den aktuellen Spieltag und die beiden letzten Spieltage im Vorgang ist, was da wieder in der Verbandsliga, denn da ist Weißenfeld gewinnt sein Spiel in Dölau 3-1. Nachdem man in der Woche zuvor gegen Altenleben 3-2 gewonnen hat und dafür 2 Siege in Serie gegen Barleben. Toll. Hast du den Blick in Weißenfels also drauf? Was sehe ich denn ja den Coach gewesen beim Osterteam, beim KW-Osterteam? Denke mal, es hätte bestimmt noch miteinander Kontakt, oder?
Ja, also Martin hat mir auch gestern noch geschrieben. Wir haben ja in Großkirchen gespielt bei seinem Ex-Verein und er hat sich entschuldigt, dass er leider nicht da war. Er hat es leider nicht geschafft und habe ich auch gesagt, ich hatte schon beim Einlaufen so das Spielfeld so ein bisschen gescannt von Zuschauern, weil ich vielleicht ein bisschen damit gerechnet habe. Vielleicht sieht man ja Martin mal wieder, aber alles gut. Ich habe das auch vollkommen verstanden und er war ja gestern dann auch in Dölau unterwegs und dann das ganze Wochenende, auch wenn Martin, denke ich, ein ganz fußballverrückter Typ ist, an dem Fußball zu verschenken, muss dann wohl auch nicht sein. Und dass da mal was dazwischen kommt, ist ja klar. Ja, aber ich bin mit Martin noch in Kontakt. Er hat sich auch zu Beginn der Saison bei mir gemeldet, aufgrund meiner Verletzungshistorie. Und ja, SSC verfolge ich schon mehrere Jahre in der Verbandsliga, weil es halt ja, ein Verein hier in der Nähe ist. Dieses Jahr natürlich nochmal etwas intensiver, aufgrund dessen, dass Martin jetzt dort den Co-Trainer-Posten hat. Und ja, wer Martin kennt oder kennenlernen durfte, der drückt ihm da halt einfach die Daumen. Ja, also es ist so ein angenehmer Typ. Es hat mir auch riesen Spaß gemacht, diese eine Trainingseinheit und das Spiel mit ihm zusammen zu verbringen. Und deswegen ist mein Blick natürlich jetzt nach Weißenfels etwas schärfer gerichtet.
Ja, jetzt haben sie so ein bisschen den Anschluss hergestellt. Ein Spiel weniger als die Konkurrenz. Merseburg gewinnt gegen Magdeburg, was nun sehr, sehr gut war für die Liga, für die Spannung letztendlich. Mit einem Sieg im Nachholer hat man 24 Punkte. Paul, der Max Oha, Trainer, hat in der letzten Pressekonferenz sich ein bisschen kritisch geäußert, und zwar so ein bisschen ums Umfeld, die Erwartungshaltung, Spiele auch klarer zu gewinnen. Wenn man jetzt mal schaut, sie hatten in den letzten Wochen Amdorf, Dessau 05, Merseburg, auch Teams vor der Brust, wo man in der Vergangenheit sich durchaus schwer getan hat, auch Haldensleben, ich glaube in den letzten 2 Jahren einen Punkt geholt oder so. Findest du, dass da die Erwartungshaltung ein Stück weit zu groß ist, dass man einfach vielleicht auch mal was laufen lassen soll, den Moment einfach auch genießen sollte, dass man wieder in der Spitzengruppe der Verbandsliga mit dabei ist?
Ja, ich denke, aufgrund dessen der letzten Jahre, dass halt Weißenfels immer ganz oben dabei war und es leider bisher in Anführungszeichen nur zu Platz 2 gereicht hat, gerade auch im letzter Saison, der letzte Spieltag. Also da hat man sich ja selbst von außerhalb gedacht, also wie hart kann Fußball halt manchmal sein, ja. Denke ich, dass diese Erwartungshaltung vielleicht auch von den Zuschauern halt auch immer höher wird. Die wollen jetzt endlich diesen nächsten Step, die wollen endlich Oberliga-Fußball im Weißenfels, denke ich. Aber man muss sich halt auch immer mal ein bisschen in die Lage versetzen. Ja, ein neues Trainerteam, es sind auch wieder neue Spieler hinzugekommen, Spieler haben den Verein verlassen, ne? Dass ich das alles finden muss und in so einer starken Verbandsliga, diese Saison jetzt auch mit Fortuna Magdeburg, der VfB Merseburg ist sehr stark dabei, Zorbau ist wieder in der Liga mit Bitterfeld und deshalb muss man auch immer rechnen. Ich glaube, dafür stehen sie wieder sehr, sehr gut da, mit dem Spiel weniger. Wenn sie das jetzt ziehen, sind sie einen Punkt hinter Tabellenführer und ich glaube, da ist alles offen.
Ja, du hast Zorbau schon angesprochen gerade, die sind auch wieder in der Liga und jetzt haben sie nach dem sehr, sehr guten Saisonstart zwei richtige Pleiten erleben und hinnehmen müssen. Diese Woche mit einem 0-3 in Dessau spielt er davor 1-4 gegen Merseburg, die aber allerdings auch richtig im Rollen sind aktuell. Zorbau so ein bisschen Dämpfer in den letzten zwei Wochen. Denkst du, dass es dann trotzdem auch noch ein bisschen Zeit braucht? Man hat sich ja auch die Zeit gegeben vor der Saison. Der Kevin Neuhaus hat ja gesagt, sie wollen erst mal ankommen, sie wollen erst mal gucken. Merkt man jetzt so ein bisschen, dass man Zorba auch vielleicht ein bisschen ausgelesen hat oder zumindest weiß, was sie können?
Ja, ich denke, ich bin auch immer etwas begeistert von Zorba. Also Zorba habe ich jetzt nicht so sehr im Blick wie ein SSC Weißenfels, aber die Mannschaft hat sich ja auch schon um einige Spieler verändert nach dem Abstieg jetzt. Deswegen sind sie natürlich sehr gut gestartet, meiner Ansicht nach. Jetzt ist halt so ein kleiner Dämpfer drin. Ja, ich meine, die letzten beiden Spiele, 1-7 Tore, 2 Niederlagen, klingt natürlich erstmal nicht gut, aber trotzdem, denke ich, muss man mit Zorbau immer rechnen. Und die Saison in der Verbandsliga ist noch sehr, sehr lang und ich glaube, da wird noch viel passieren.
Da hast du absolut recht. Da geht noch viel Wasser die Saale runter. Gucken wir eine Liga tiefer. In die Landesliga. Der erste FC Zeitz hat dieses Wochenende gegen Turbine Halle mit 0-1 verloren, nachdem man in der Woche zuvor gegen Kemberg auswärts einen wichtigen Dreier, einen 2-1-Sieg gefeiert hat. Damit jetzt aktuell Neunter mit 15 Punkten. 10 Spiele, 5 Siege, 5 Niederlagen, also komplett ausgeglichen. Wie war dein Blick in den letzten Wochen auf Zeitz? Wir haben ja schon oft thematisiert, dass es da ein bisschen unruhiger war am Saisonanfang. Jetzt haben sie sich so ein bisschen stabilisiert. Ja, werden ihren Weg weitergehen mit Mike Kunze. Oder wie siehst du das?
Ja, auf jeden Fall. Also in den letzten Wochen schon im Podcast hatten wir auch schon viel über die Meinung zu Mike Kunze gehört. Und ich denke, da kann ich nur zustimmen. Ja, Nils Gorisch hat ja auch sehr viel von ihm erzählt. Ich hatte auch schon mal den ein oder anderen Austausch im Gespräch mit Basti Hanisch und der schwärmt auch nur von Mike Kunze als Trainer, den Input, den er da im Training und Spiel mitgibt. Das ist schon nochmal eine andere Liga und natürlich hat man das so ein bisschen mitbekommen aufgrund des nicht so guten Saisonstartes. Hat man natürlich erstmal nicht damit gerechnet, aber man muss auch sagen, Zeitz auch einige Leistungsträger abgegeben oder die nicht mehr da sind. Und ich denke, das musste sich auch erstmal wieder finden. Ja, jetzt sind sie im Soll, sind 8. Platz. Und ob es am Ende nochmal dafür reicht, ganz oben anzugreifen, weiß ich nicht. Aber ich denke, in Zeitz ist etwas Ruhe eingekehrt.
Ja, und euer direkter Nachbar, der SC Naumburg, der hat mal richtig einen rausgehauen, nämlich gegen Tabellenführer Reppichau 4-2 gewonnen. Sehr, sehr überraschend, nachdem er die Woche davor ja gegen Arnstedt leider verloren hatte. Alexander Orloff, der aus der Kreisliga aus Osterfeld gekommen ist, Netsche Solivani, Matthias Werner, der ja auch wirklich mit viel Lob überschüttet wird, Riesentalent, und Niklas Fiedler machen die Tore für Naumburg. Naumburg natürlich ein absoluter Nachbar von euch. Hast du sicherlich einen großen Blick drauf, was der SCN so macht, oder?
Ja, na klar, also Naumburg hat man immer mit im Blick Und ich war auch sehr überrascht diese Woche wieder. Ich hatte auch das Thema mit Pascal Heinemann, sehr guter Freund von mir oder eigentlich mein bester Freund. Und da hat man so gesagt, also Naumburg kann man beim Tippspiel von der Tageblattzeitung diese Saison sehr, sehr schwer tippen. Letzte Woche noch in Arnstadt verloren. Und diese Woche wird halt der Tabellenführer mit 4-2 nach Hause geschickt. Also ja, konnten sich da jetzt auch wieder etwas befreien. Und ich denke, nächste Woche steht der LSG Liesgau an. Und da könnten sie diesen Sieg natürlich nochmal veredeln.
Wie bewertest du generell den Trainerwechsel auf Martin Pastuschek? Hausi hat ja sein Amt da niedergelegt und jetzt Martin Pastuschek. Kennst du ihn? Habt ihr schon mal Berührungspunkte gehabt?
Ja, ich kenne Hausi sehr gut. Also was heißt sehr gut, zumindest sehr lange. Hausi kennt mich schon, seitdem ich ein kleiner Junge bin. Dadurch, dass er damals mit meinem Bruder Christian Riebel zusammen beim SC Naumburg oder Naumburg 05, Entschuldigung, damals gespielt hat. Und ja, dadurch kenne ich Hausi schon eine ganze Weile. Erst dann als Trainer von Naumburg 2, wo ich schon in Bad Kösen gespielt habe. Und dann natürlich auch trifft man ihn immer mal privat und tauscht sich mal aus. Ich war auch etwas überrascht dann über die Meldung, dass Hausi sein Traineramt abgegeben hat. Und aber ich denke, Hausi kann man so einschätzen, dass er seine Gründe dafür hat. Und ja, aber trotzdem steckt da auch die letzten Jahre, denke ich, auch viel von Hausi mit drin in dieser Mannschaft. Und mit Martin Pastuschek natürlich, ja, wer Martin jetzt schon eine Weile verfolgt, weiß natürlich, dass der ja auch Fußballtrainer durch und durch ist, vor allem viel auch am Anfang im Jugendbereich. Ich kenne auch noch damals, er hatte ja die Jugend über mir, als ich bei Naumburg 05 in der Jugend gespielt habe, die ja wirklich Landesmeister geworden sind und gefühlt jeden Gegner an der Wand gespielt haben. Also ja, überrascht, dass Hausi gegangen ist, aber genauso gespannt, jetzt Martin Pastuschek seinen Weg weiterhin zu verfolgen.
Ja, auf jeden Fall einen Trainer mit unglaublicher Expertise. Ich durfte ihn ja ein paar Mal als Ausbilder von der Trainerlizenz kennenlernen. Und das war wirklich sehr, sehr erfrischend und toller Input, den Martin da seinen Lehrlingen sozusagen gibt, mir inklusive. Ja, gucken wir mal in die Landesklasse. Und dort hat der FC RSK Freiburg nach dem Unentschieden im Derby letzte Woche gegen Laucha, was für mich sehr, sehr überraschend war, das Spiel gegen den SV Wacker Wengelsdorf gezogen, und zwar in Unterzahl. Marcel Derbeck hat in der vierten Minute bereits eine rote Karte bekommen und aufgrund von Notbremse. Und Lukas Töpe in der 47. hat dann das Freundschaftsduell, so wurde es ja fast schon bezeichnet, also hätte man das vor ein paar Jahren gesagt, dass Steffen Schülert und Ronny Sieber ein Freundschaftsduell führen. Dann hätten sie, glaube ich, alle beide gesagt, wie bitte? Jetzt ist es so, das sollte ich umso mehr, dass Fubu dazu beigetragen hat, dass dem so ist. Ja, Freiburg jetzt absolut in Schlagdistanz. Kelpra ja auch unentschieden gespielt in der letzten Woche. Ja, was denkst du in Freiburg, was da geht? Ist ja nun auch nicht weit weg von Bad Kösen, jahrelanger Kreis-Oberliga-Gegner. Freiburg entsteht was, oder?
Ja, also nach den Neuzugängen jetzt in diesem Sommer habe ich mir so gedacht, ja, also mit Freiburg ist diese Saison wirklich zu rechnen in der Landesklasse. Ja, ich hatte ja vor zwei Jahren in unserem letzten Landesklassejahr auch die Ehre, wenn man es so bezeichnen kann, gegen Freiburgs aktuellen neuen Stürmer Malam Sidi Sambu zu spielen, als er noch in Braunschweig gespielt hat. Und also ich muss sagen, das war für mich, wenn nicht sogar der, also einer der stärksten Gegenspieler-Stürmer in dem Sinne, gegen die ich je spielen durfte. Er hatte sich ja dann auch schwerer verletzt, war eine Weile raus, aber als ich gelesen hatte, dass Freiburg ihn bekommt, habe ich schon gedacht, ja, mit Steven Grumbolz da vorne noch, dann auch Lukas Töbe, der mir bekannt war, weil wir ein Testspiel gegen Querfurt hatten und er mir da auch schon aufgefallen war. Auch wenn es, denke ich, Ronny Sieber nicht gerne hört, weil es ja jede Woche jetzt so gesagt wird, auch für mich ist Freiburg mit ein Kandidat, wo man mit rechnen muss, ja. Und jetzt haben sie das Topspiel, also nächste Woche, glaube ich, erstmal Pokal gegen Rot-Weiß-Weißenfels und dann das Topspiel gegen Kelpra. Und dann wird man halt sehen, ja, wie der Stand der Dinge ist in Freiburg.
Da hast du vollkommen recht. Schön auch, dass der BSC 99 Laucha sein Heimspiel gegen Groß-Grimma gewonnen hat. 2-1, klar, doof für Groß-Grimma. Aber Laucha damit jetzt mit 4 Punkten aus 2 Spielen gegen Freiburg schon den Punkt geholt. Jetzt das wichtige Spiel gegen Groß-Grimma gezogen. Ja, der SVG, eine Woche so, eine Woche so, bisschen wie das Wetter, finde ich. Haben ja im Pokal einen riesen Coup gelandet, dass sie Groß-Grimma rausgehauen haben. Ja, wie schätzt du beide Teams ein, Laucha und Groß-Grimma? Beide ja am unteren, in der unteren Hälfte der Landesklasse zu Hause. Laucha immer wieder mit kleinem Kader, hat man schon auch ein paar Mal betont. Groß-Grimma immer abhängig von den Spielern, die so da sind an dem Tag, ne?
Ja, also zum einen denke ich, in Laucha zu spielen ist nie einfach. Laucha ist wirklich seit Jahren eine geschlossene Truppe. Der Kader ist sehr klein, aber ich glaube auch gerade deswegen ist diese Mannschaft halt wirklich eine richtige Mannschaft, die zusammenhält und füreinander läuft und kämpft. Und deswegen muss man auch immer mit ihnen rechnen, vor allem wenn sie zu Hause spielen. Groß-Grimma habe ich nicht so den großen Blick drauf, aber ja, ich bin jetzt etwas überrascht, dass ich sie auf Platz 11 sehe, weil ich auch immer mal mitbekommen habe, dass sie gewonnen hatten. Hatten ja Groß-Grimma dann auch zuletzt in der Liga auch geschlagen, im Pokal geschlagen, aber ja, scheint ein bisschen wie das Wetter zu sein. Aber ich denke, in Laucha, ja, ist immer schwierig, deswegen kann man da auch mal verlieren.
Ja, Groß-Grimma letzte Woche noch gegen Sportring Mücheln 2-0 gewonnen, das war für mich auch sehr überraschend. Mücheln eine sehr, sehr unangenehme Mannschaft. Und ja, von daher sage ich auch, Groß-Grimma, fehlt noch etwas die Konstanz, um letztendlich dann auch in der Tabelle vielleicht ein bisschen weiter oben zu stehen. Groß-Grimma gewinnt 9-0 gegen Kickers Gonnatal, natürlich sehr, sehr deutlich. Gonnatal allerdings auch mit 0 Punkten, aktuell Tabellenletzter, ein Torverhältnis von -45. Groß-Grimma der Favoritenrolle gerecht geworden und jetzt auch, denke ich, endgültig in der Landesklasse angekommen. 15 Punkte aus 8 Spielen, noch eins weniger als Freiburg zum Beispiel, könnten auf 2 Punkte sogar an Freiburg rantreten. Groß-Grimma letztes Jahr noch in der Kreisoberliga zu Hause, durftest du ja auch das, hast ja auch das Vergnügen gehabt, ne?
Ja, das Vergnügen hatte ich auch. Das Hinspiel hatte ich ja verpasst, dadurch, dass ich die gesamte Hinrunde verletzt ausgefallen war. Rückspiel durfte ich da mitspielen. Ja, da haben wir uns auch eklig verkauft, also haben am Ende knapp 2-1 verloren. War aber okay, aber natürlich ja, mit dem Spielerpotenzial, ja, Jonas Schneider, Paul Knote, ja, Oliver Seide, wo man da jetzt anfangen kann und aufhören sollte. ich hatte ja auch die Ehre, mit einigen von Groß-Grimma beim Kreisoberliga-Dreamteam-Spiel zusammenzuspielen und ja, gerade auch Paul Knote da auf der 6, also das ist schon ein Spieler, der auffällt und der sicherlich auch einige Ligen höher weiterhin sein Soll gebracht hätte, aber freut mich, dass Groß-Grimma jetzt auch da mittlerweile ganz gut angekommen ist und ja, ich weiß nicht, wie es jetzt in der Tabelle Platz 5 ist, denke ich, super und damit können sie zufrieden sein.
Ja, Rot-Weiß-Weißenfels hatten wir ja im Live-Spiel gegen SSC Weißenfels zweite Mannschaft, wo sie ja unterlegen waren. Jetzt stand es schon früh nach 20 Minuten 2-0 für Oberröpplingen an dieser Woche, aber sie haben Moral gezeigt und Christopher Denzin und Leon Kopp haben noch einen Punkt geholt in Oberröpplingen, wo es auch immer sehr, sehr schwierig ist dort. Ja, wie guckst du auf Rot-Weiß? Eine interessante Mannschaft, jung, Lars Marquardt und Jan Freudenberg bauen da gerade ein bisschen was auf. Ist, denke ich mal, auch nicht an dir vorbeigegangen.
Ja, ist auf jeden Fall nicht an mir vorbeigegangen. Rot-Weiß habe ich auch immer mit im Blick. Geht jetzt, denke ich, seit 2-3 Jahren einen etwas anderen Weg mit eigenen Jugendspielern. Und baut sich da gerade immer noch was auf. Ich denke, das wird auch noch seine Zeit dauern. Aber auch dieses Jahr wirken sie dann schon etwas stabiler. Es sind jetzt 6. Platz, 4 Siege, 2 Unentschieden, 4 Niederlagen. Ich denke, das ist vollkommen in Ordnung. Und ja, bin jetzt auch gespannt am Wochenende zum Pokalspiel gegen Freiburg. Sind ja auch immer enge Duelle, wenn die beiden aufeinandertreffen. Wer da als Sieger vom Platz gehen wird.
Ja, das letzte Duell war nicht so knapp, da hat Weißenfels deutlich gewonnen. Ich bin gespannt, ob Freiburg sich da rächt, sozusagen. Ne? Wird auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Duell. Karl ist ja auch immer noch die Partie offen zwischen Kloster Hessler und Kretschau. Bin ich auch mal gespannt, wie das nun gewertet wird. Sportgerichtsverfahren läuft da wohl. Wir sind noch auf heißen Kohlen, wir wissen noch gar nicht, wie es weitergeht. Zwei Runden schon ausgelost für uns. Und wir wissen noch nicht, wie es weitergeht. Das ist eine sehr, sehr komische Situation. Ich glaube, dieses Jahr sehen wir da kein Pokalspiel mehr am Baumhausroda. Aber sei es drum. Ja, der SC Weißenfels 2 gewinnt sein Spiel gegen Sangerhausen, zweite Mannschaft, mit 3-2. Nachdem man 3-0 geführt hat, machte man das nochmal richtig spannend. Sangerhausen kam dann nochmal ran. Max Hauer, Toni Barnicke und ein Eigentor waren dafür verantwortlich, dass es schon nach 60 Minuten 3-0 stand. Eigentlich alles in Sack und Tüten schien und dann kommt Sangerhausen. SC Weißenfels 2 als Absteiger angekommen jetzt in der Liga, würde ich sagen, Paul?
Ja, auf jeden Fall. Mit SSC Weißenfels 2 muss man, denke ich, auch im Titelkampf rechnen. Ich denke, es ist nie einfach, als Absteiger erstmal wieder reinzukommen. Aber mittlerweile stehen sie da auch wieder sehr, sehr gut da. Sind jetzt Platz 3, haben sogar noch ein Spiel weniger als Freiburg. Und ich denke, SSC Weißenfels 2 muss man da immer im Blick behalten. Gerade auch mit dem Kader der ersten Mannschaft vom SSC vielleicht, dass da immer mal wieder was abfällt in die zweite. Und deswegen denke ich, wird Weißenfels lange mit oben dran bleiben.
Ja, dann gehen wir mal in die Kreisoberliga, Paul. Da kennen wir uns ja beide am, denke ich, allerbesten aus. ja, dort am Freitagabend, der SC Naumburg 2 schlägt Baumhausroda mit 2-1. Ja, kann ich ein paar Sätze zu sagen, nachdem wir ja das Spiel erstmal jetzt zumindest gegen SSC Weißenfels 3 mit 2-1, ja, sportlich bis zur 84. Minute gewonnen haben, sind wir natürlich mit breiter Brust aus 4 Punkten aus den letzten 2 Spielen nach Naumburg gefahren und ja, dort gehen wir auch 1-0 in Führung, ich denke auch völlig verdient, das werden die Naumburger, denke ich, genauso sehen. Erste Halbzeit war Naumburg noch relativ unsauber im Ballvortrag, haben wir relativ gut Zugriff gefunden, auch aufs 1-0 gemacht, verdient, können auch sicherlich noch das zweite nachlegen. Ja, und dann war nach der Pause so ein bisschen der Stecker gezogen. Luca Sappert in, ja, altgewohnter Manier, sagen wir mal so, ein Freistoß uns reingeklingelt und ab da war dann die Verunsicherung ein bisschen da und ja, Naumburg dreht das Spiel dann noch auf dem Halleschen Anger, Platz 2 bei starkem Nebel. Schwierige Bedingungen auf jeden Fall, äußere Bedingungen. Aber damit mussten ja beide Mannschaften leben. Und daher Glückwunsch an Naumburg zum Sieg. Ja, Naumburg natürlich auch sicherlich im Blickfenster bei dir, aufgrund ja Liga-Konkurrent und Baumhausroda. Gut, wir haben euch mal einen Punkt abgenommen. Haben jetzt auch noch nicht so viele Mannschaften bei euch geschafft. Seid ihr aktuell Zweiter. Wie hast du den Blick auf beide Teams? Und kannst du ruhig ehrlich und offen sprechen?
Ja, also mein Blick natürlich gerade in der Kreisoberliga ist natürlich sehr intensiv auf alle Teams. Ja. Ich fange vielleicht erstmal mit Naumburg an. Die hatten ja auch davor den Spieltag am Donnerstagabend vor dem Feiertag bei uns gespielt und hatten sich ja da auch einen Punkt geholt. Waren auch gut verstärkt von der ersten Mannschaft. Also ich hatte schon damit gerechnet, dass da vielleicht 2-3 Mann dabei sind. Am Ende war es sogar noch der eine oder andere mehr. Also auch mit Lukas Sedevi, Matthias Werner, Pepe Sperling, Karl Hofrichter. Ja, waren da schon gute Jungs dabei und dann war es auch ein intensives Spiel. Dann hatte ich gleich die Woche geschaut gegen euch. Waren ja gleich mal 8 Änderungen bei Naumburg in der Startaufstellung. Da muss man dann auch immer sehen, wie das halt funktioniert. Sind dann natürlich 1-0 in Rückstand. Aber drehen die Geschichte halt noch. Ich bin tatsächlich immer noch etwas überrascht über euch, beziehungsweise jetzt Baumhausroda allgemein ausgedrückt. Wir hatten uns ja am ersten Spieltag getroffen, 0-0 gespielt. Und da war ja meine Kernaussage, und das wiederhole ich auch gerne mal, dass ich nicht damit rechne, dass Baumhausroda unten spielen wird. Von den Spielern, die ich da kenne und auch so, wie ihr bei uns aufgetreten seid, habe ich gedacht, dass da vielleicht schon der eine oder andere Punkt mehr auf dem Konto ist. Aber wie das halt immer so ist, ja. Ich meine, jetzt auch starke 45 Minuten und dann durch eine Standardsituation steht es auf einmal 1-1 und wenn es dann sowieso, ach, da fängt man dann an nachzudenken und dann ist das in der Kreisoberliga auch öfters ein 50-50-Ding. Ja, aber auch da ist die Saison noch lang. Ich denke jetzt auch mit den 3 Punkten vom Weißenfels, wenn es die jetzt noch geben wird von dem Spiel, ja, sind das 5 Punkte und dann ist man auf jeden Fall nicht abgeschlagen und da wird, denke ich, noch viel passieren in der Rückrunde.
Ja, ich nehme dich da gern beim Wort, Paul. Danke für die Worte auf jeden Fall. ja, das hören wir irgendwie jede Woche. Das ist krass eigentlich. Ja, das immer, ja, auch gegen Burau, das sagt da Steffen Küch auch zu mir. Ja, versteht er nicht, dass wir da unten stehen und so weiter. Aber letztendlich geht es um Tore. Ja, und wenn man sieht, 4 Tore erzielt in der laufenden Saison, das ist auch zu wenig, wissen wir auch. Ja, das ist ein wichtiger Faktor halt, ne? Kloster Hässler und Kretschau trennen sich auch am Freitagabend 0-0. Kloster Hässler jetzt auch in der Saison drin, nachdem ich am Anfang auch schon gesagt habe, dass ich ein bisschen verwundert war, dass sie sich doch so schwer tun. Kloster Hässler auswärts, dort Freitagabend, Kretschau Punkt geholt. Ich denke, damit wird man in Kretschau jetzt nicht ganz unzufrieden sein, nehme ich mal an.
Ja, das denke ich auch. Mich wundert etwas, wie man in Kloster Hässler da zum Freitagabend auch mit Kloster Hässlers Powerfußball, auch wenn ich sie dieses Jahr noch nicht gesehen habe, dass man da 0-0 spielt, ja, auf dem kleinen Platz. Aber ja, es ist passiert und ich denke, Kretschau ist damit zufrieden, wenn sie da auswärts einen Punkt holen. Hatten ja auch keinen einfachen Saisonstart. Dann gegen SC Naumburg die ersten 3 Punkte geholt und ja, dieser Liga ist jeder Punkt, kann da extrem wichtig sein, vor allem wenn man dann unten steht. Und ich glaube, da ist man in Kretschau ganz zufrieden, dass man da 0-0 gespielt hat.
Ja, Langdorf zieht sein Spiel gegen Blau-Weiß-Borau, nachdem man in der Vorwoche ja auch eine schwere Verletzung beklagen musste beim 0-0 Überraschungspunkt gegen Zeitz mal wieder mal als Favoritenschreck zu Hause aufgetreten. Nils Gorisch wird alle Neune haben. Gute Besserung da an Max Schnürer an der Stelle, auch vom gesamten Team von Grün-Weiß-Langdorf soll ich ausrichten, er hört das wohl hier. Und ja, Max, gute Besserung, dass deine Kniescheibe bald wieder heile ist und du wieder auf dem Platz um Punkte kämpfen kannst mit Grün-Weiß-Langdorf. Langdorf ist für mich ein Phänomen, muss ich ehrlich so sagen. Man wird es mir nachsehen, ich habe es ja schon mal gesagt. Gegen uns war das auch wirklich jetzt nicht, ja, die ganz feine Klinge, aber holen jetzt hier wieder 3 Punkte die Woche davor. Punkt gegen Zeitz, zweite Mannschaft, ein absolut leidenschaftlicher Mannschaft, Verein. Wie erklärst du dir das?
Ja, also zunächst einmal möchte ich mich auch an die Genesungswünsche anschließen, an Max. Ich hatte es gestern bei Langdorf gesehen, nach dem Spiel, dass sie da Genesungswünsche rausgeschickt haben und dass er sich da leider, glaube ich, mehrfach die Kniescheibe gebrochen hat. Auch von mir, ganz, ganz schnelle Genesung. Ich wünsche dir alles Gute und hoffe, dass du dann so schnell wie möglich wieder auf dem Platz stehen kannst. Ja, Langdorf, auch für mich immer wieder ein Phänomen. Ich hoffe natürlich, weil das jetzt jede Woche auch gesagt wird, nicht, dass das von Langdorf irgendjemand übel nimmt. Aber ich bin immer wieder begeistert. Das, was ich immer sehe, vor allem halt auch viel von Hauki, er sei auch gegrüßt. Ich denke, er wird es hören. Ja, das ist halt auch eine Mannschaft, ja, eine Mannschaft, die füreinander kämpft, die füreinander rennt, die auch, so wie ich sehe, viel privat miteinander unternimmt. Und ich glaube, sowas schweißt halt zusammen und führt immer wieder dazu, dass da eine geschlossene Elf auf dem Platz steht und deswegen sicherlich auch die Ergebnisse zustande kommen. Was man sicherlich auch sagen muss, also ich bin halt auch überrascht, wir waren dieses Jahr in Langdorf, wir haben halt relativ deutlich 6-1 gewonnen und das hätte auch 1-2 Tore sogar noch höher ausfallen können. Aber ich muss halt sagen, wenn Langdorf lange die Null stehen lässt hinten, also man schießt lange gegen sie kein Tor, dann wird meiner Meinung nach die Energie von denen immer größer, die sie da aufbringen können. Und wir hatten halt das Glück, dass wir, glaube ich, in der 2. Minute mit der ersten Chance schon 1-0 in Führung gehen. Und so ist das Spiel natürlich, läuft das gleich in unsere Bahn. Aber wenn das, wie auch gegen den 1. FC Zeitz, lange 0-0 steht oder sie sogar führen, dann ist es schwer, Langdorf zu schlagen.
Ja, das war halt auch so ein Punkt. Wir hatten es ja eine Woche später, also nach euch. Und na klar, du weißt, die haben die Woche davor 6-1 verloren. Wir hatten jetzt nicht mit der breitesten Brust jetzt nach Baumhausroda kommen, aber die zeigen dann eben wirklich Eier, ja, muss man echt sagen. Das macht denen gar nichts. Und dann liefern die halt in Baumhausroda ab. Ne? Also das ist wirklich stark. Burau jetzt, 0-3. Haben jetzt schon ein bisschen mehr Probleme. Du hast ja auch einen alten Weggefährten, der jetzt dort wieder aktiv ist, John Krause. Burau, aber trotzdem auch eine wahnsinnige Überraschung für mich. Wie schätzt du Burau ein?
Ja, ich war auch überrascht, wie Burau in die Saison gestartet ist. Also ich habe schon damit gerechnet, dass sie ja sicherlich kein einfacher Gegner werden. Aber dass sie dann doch so reinstarten, damit habe ich nicht gerechnet. Ich glaube, wo wir dann in Burau gespielt haben, war es, wenn ich jetzt nicht lüge, das erste Spiel, was sie verloren haben, als wir dort waren. Und ja, sie spielen relativ einfachen Fußball, stehen hinten kompakt, defensiv gut und vorne natürlich haben sie Offensivkräfte mit Gianluca Krause, Amar Ottmann und Nader Yalasi auch. Sehr, sehr guter Stürmer, der da gegen uns gespielt hat. Die drei versuchen sie natürlich da vorne in Szene zu setzen. Mag es zwar auch nur mit langen Bällen sein, aber sie sind halt effektiv. Und ja, deswegen war das auch eine ordentliche Leistung, auch die wir dort abrufen mussten. Zurück. Und ja, ich war etwas überrascht. Und ich denke auch jetzt nach der Niederlage gegen Langdorf kann man in Burau trotzdem mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden sein.
Ja, dann gab es noch ein Spitzenspiel an der Elsteraue oder in der Elsteraue. Zeitz zweite Mannschaft empfing da den SV Spora, nachdem Zeitz davor gegen Langdorf in Anführungsstrichen nur unentschieden gespielt hat. Ist es nun wieder ein Unentschieden geworden gegen Spora, wieder ein 0-0. Zeitz jetzt mit 2 Spielen ohne Sieg. Man will natürlich jetzt nicht da den Teufel an die Wand malen, aber. Ja, also es sind jetzt, wenn man Herrn Gosserstedt mal sieht, die sind jetzt spielgleich, es sind 5 Punkte von Herrn Gosserstedt jetzt Richtung Zeitz, die jetzt dann quasi ja der ärgste Verfolger wären, wenn sie ein Nachholspiel jetzt gegen Baumhausroda gewinnen am Samstag, wo wir natürlich alles daran setzen werden, dass dem nicht so ist. Wie bewertest du generell Zeitz und Spora in den letzten Wochen? Spora relativ stabil geworden, Zeitz ein bisschen am Struggeln?
Ja, also auf jeden Fall alles beides Top-Mannschaften, ja. Ich hatte auch beide schon als Gegner diese Hinrunde. Beide als Heimspiel für uns. Zeitz hatten wir 1-2 verloren. War zwar ein enges Spiel, aber ja, Zeitz gewinnt da auf jeden Fall nicht unverdient. Das war ein chancenarmes Spiel. Olli Gruner da mit einem Freistoß aus, ich glaube, fast 30 Meter, 28 Meter, der sich da ins Tor dreht zum Dosenöffner, dann kommen wir durch den Elfmeter zurück und bekommen leider gefühlt gleich im Gegenzug wieder das 2-1. Hab da aber auch im Anschluss, wo ich mich mit Nils Gorisch unterhalten hatte, gesagt, solche Spiele muss man am Ende auch gewinnen, wenn man am Ende aufsteigen will. Das ist halt einfach so. Ja, wenn man dort am Ende dann vielleicht nur 1-1 spielt, obwohl man die klar bessere Mannschaft war, dann sind das vielleicht die 2 Punkte, die zum Ende der Saison fehlen. Ja, aber auch Spora, auf jeden Fall eine Top-Mannschaft, eine sehr junge Mannschaft, gerade mit den beiden Dörferbrüdern Jakob und Jonas sind da natürlich Top-Fußballer dabei und deswegen sehe ich das jetzt gar nicht so als ja, kleine Krise. Klar, letzte Woche Zeit wieder beim Angstgegner Langendorf 0-0 gespielt, aber jetzt im Topspiel gegen Spora unentschiedene. Ja, würde ich noch nicht als Krise sehen. Ich glaube, Zeitz bleibt weiterhin Top-Favorit diese Saison. Auch wenn man natürlich jetzt sehen muss, wie du sagst, wenn Herrn Gosserstedt vielleicht jetzt noch nachzieht, sind es nicht mehr viele Punkte. Aber wenn ich mich jetzt festlegen würde, gehe ich davon aus, dass Zeitz das Ding ziehen wird.
Ja, Groß-Gürschen hat ein Heimspiel gegen Bad Kösen, welches 0-1 verloren haben. Bad Kösen, deine Bad Kösener. Jetzt auf Platz 2. Das wird euch sehr, sehr gut schmecken. Wenngleich ich sagen muss, 11 Spiele, 6 Siege, bereits 3 Niederlagen. Ich glaube, da geht noch ein bisschen was, oder? Da wollen wir nicht zu viel vorwegnehmen. Das ist erstmal nur meine erste Meinung zu Bad Kösen. Reden wir einfach nachher drüber, würde ich sagen.
Ja, können wir gerne machen. Weiter
zum eigentlichen Überraschungsergebnis des Spieltags für mich. Der SSC Weißenfels 3 gewinnt sein Spiel gegen Nessa Teuchern 2-0 und zeigt damit absolute Comeback-Qualitäten, nachdem sie die Woche davor gegen uns, zumindest sportlich erstmal 1-2 nach 84 Minuten hinten lagen. Leicht verstärkt durch Brian Olaji haben sie dann 2-0 gewonnen. Tom Kohr und Jonas Weber per Elfmeter. Passt ein bisschen zur Saison von Nessa Teuchern, wo ich sagen muss, die Inkonstanz kostet denen aktuell eine bessere Platzierung. Oder bewertest du die aktuelle Saison von Nessa Teuchern?
Ja, auch ich war gestern sehr überrascht, als ich dann nach unserem Spiel in der Kabine, schaue ich dann auch immer gleich mal auf die Ergebnisse der anderen. Und als dann steht, dass SSC Weißenfels 3 mit 2-0 gegen Nessa gewinnt, ja, denke ich nicht, dass da viele mit gerechnet haben. Ich bin zwar immer wieder der Meinung, in dieser Kreisoberliga kann jeder jeden schlagen. Ja, das ist immer mal tagesformabhängig. Jede Mannschaft, die da spielt, spielt da auch zurecht. Und trotzdem muss man natürlich bei Nessa jetzt sagen, von vielen, auch als engster Verfolger von Zeit 2 vor der Saison, auserkoren. Ja, wir hatten das Thema auch zum Kreisoberliga-Dreamteam-Spiel. Und da war das auch die meist verbreitete Meinung. Sehe jetzt gerade auch gegen Weißenfels auch Leandro Fuchs und Sebastian Hempel, die meiner Meinung nach die Stamminnenverteidiger sind, beide nicht dabei gewesen. Macht vielleicht auch immer mal einen Unterschied. Aber ja, ich denke, Nessa Teuchern wird man nicht zufrieden sein mit dem bisherigen Saisonverlauf. Ja.
Ich denke, nicht ganz so zufrieden wird man auch in Nebra sein. Die haben ihr Spiel zu Hause auf Hartplatz mit 0-1 gegen Herrn Gosserstedt verloren. Herrn Gosserstedt für mich schon eine Überraschung in der Saison, muss ich sagen. So stabil sind erst eine Saisonniederlage. 9 Gegentore nur. Das sind die zweitwenigsten in der Liga. Ich habe mit Lukas Poverleit kurz gesprochen. Er meinte, starke Kampfeskraft, Kampfesleistung auch von Herrn Gosserstedt, die ja mit einer echten Offensivaktion da zugestochen haben und Nebra ja da richtig wehgetan haben. Er konnte es heute noch nicht so richtig verdauen, sagte. Nebra, denke ich, wie schon gesagt, wird man nicht zufrieden sein mit der bisherigen Saison, auch wenn es eine sehr junge Mannschaft ist. Herrn Gosserstedt, auch für dich eine Überraschung?
Ja, also ich denke, mit Herrn Gosserstedt muss man immer rechnen. Immer eine kämpferische Mannschaft und auch sehr kleiner Kader, aber auch ähnlich wie Laura oder auch wir. Aufgrund des geringen Kaders, denke ich, auch ein sehr, sehr großer Mannschaftszusammenhalt. Ich war etwas überrascht, als ich mir gestern dann die Aufstellung angeschaut hatte von Herrn Gosserstedt. Ich meine, ohne Benny Hackbart, ohne Obi, Justin Krämer hat dort gefehlt, haben da schon einige Stammspieler der so wichtigen ersten Elf von Herrn Gosserstedt gefehlt. Da hatte ich schon dann damit gerechnet, dass Nebra das Ding vielleicht gewinnt, aber ja, mit Herrn Gosserstedt muss man immer rechnen. Das sind immer eklige Spieler, die nehmen jeden Zweikampf an, sind immer da, sind auch sehr, sehr gallig auf die zweiten Bälle. Und deswegen ja, hat es mich nicht so sehr überrascht. Es hat mich nur etwas überrascht, weil dann doch der eine oder andere wichtige Pfeiler in der Mannschaft gefehlt hatte.
Wie bewertest du generell Nebra? Ich meine, das ist eine sehr talentierte Mannschaft, aber auch sehr, sehr jung. Ein paar erfahrene Recken sind dabei. Manu Schulze, Olli Schuschewski immer noch dabei. Sich mehr. Wie siehst du Nebra?
Ja, ich war ja nicht so eines unserer besten Spiele jetzt in der Hinrunde. Wir hatten ja gegen Nebra relativ deutlich verloren. Es war aber auch zum Teil unser Eigenverschulden. Nebra mit einer doch für mich sehr überraschend defensiven Einstellung. Also die standen sehr tief. Pove selbst bis hinter der Mittellinie haben sie uns kommen lassen. Dann gehen wir 1-0 in Führung und haben dann aber nicht irgendwie so ein bisschen umgestellt, sodass wir sagen, wir lassen jetzt mal Nebra kommen, sondern haben halt einfach weitergespielt und haben halt Nebras Stärken dadurch aufkommen lassen. Und die Stärke liegt halt einfach in ihrem Konterspiel, vor allem über die beiden Flügelspieler, Lukas Sander und auch diese Saison gerade Paul Grieser, der da auch zwei Tore gegen uns macht. Ich denke, Nebra, okay, jetzt haben sie so einen kleinen Dämpfer drin aktuell. Ich glaube, jetzt schon zwei, wenn nicht sogar drei Spiele in Folge nicht gewonnen. Aber man muss auch sagen, sie haben auch wichtige Spieler verloren, ja, mit Richard Fritsche vor allem als Feldspieler zu nennen oder auch Olli Trabert im Tor. Das sind jetzt Abgänge, die man nicht so leicht verkraften kann, denke ich. Trotzdem glaube ich, dass in Nebra da auch was zusammenwächst, jetzt auch mit dem Zugang von Marvin Walter, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich bin mir beim Vornamen gerade nicht sicher. Ja, denke ich, da ist auf jeden Fall wieder Qualität hinzugekommen. Paul Grieser, noch sehr junger Spieler, aber macht auch einen super Eindruck da auf dem Flügel. Und mit Pulver haben sie auch einen super Stürmer immer da vorne drin, der immer für ein Tor gut ist, der die Truppe auch zusammenhält. Und auch wenn jetzt Nebra vielleicht so eine kleine Negativserie hat, denke ich, muss man auch diese Saison immer wieder mit Nebra rechnen.
Und ich denke, man kann auch im Wintertransferfenster gespannt sein. Das ein oder andere Gerücht ist da schon draußen, dass da eventuell auch vielleicht Ballspieler aufschlagen, die im Kreis Oberliga Burgenland bereits bekannt sind, ohne mehr zu verraten. In der Kreisliga, da kennst du dich ja auch ein bisschen aus, in der Kreisliga 1, denn da ist dein alter Verein zu Hause und vor allem auch eure zweite Mannschaft, mit der wir letztes Jahr auch keine schöne Begegnung hatten, zu Hause zumindest, auswärts ging es dann, als sie in der 97. noch ins Ausgleichstor gemacht hatten. Fußball-Peter, zweite Mannschaft gegen eure zweite 3:3, eure zweite Mannschaft aktuell Dritter. Auch das ist für mich ein absolutes Phänomen. Wenngleich man sagen muss, natürlich auch, also sportliche Qualität ist da schon im hohen Maß vorhanden. Wenn man sieht, Marco Werner wieder mit dabei, den kannte ich schon von ganz früher noch, als er gerade frisch nach Bad Kösen kam. Mike Krottel natürlich, auch Tim Sommer, für mich eigentlich auch kein Spieler, der unbedingt Kreisliga spielen muss. Erzähl mal was über eure zweite ein bisschen.
Ja, ich denke, also erstmal zur Kreisliga, weil du jetzt auch sagst, Platz 3. Ich glaube, da ist mit Mertendorf, Reichertswerben, die führen da die Kreisliga da schon mit etwas Abstand dann noch an. Alles dahinter von den Teams her, das ist schon ausgeglichener. Und wie du schon sagst, unsere zweite halt etwas älter im Durchschnitt, aber natürlich von der Qualität her, ja, Marco Werner, der A-Junioren-Bundesliga gespielt hat, mit Kevin Großkreuz und Marco Reus zusammen bei Rot-Weiß-Aalen. Dann in Bad Kösen gespielt, erste Mannschaft. Dann mittlerweile auch leider schon zwei Kreuzbandrisse, aber seit diesem Jahr wieder aktiv bei der zweiten Mannschaft dabei. Und das ist halt auch natürlich schon ein riesen Game-Changer. Ich habe dieses Jahr auch schon zwei, drei Spiele der zweiten Mannschaft gesehen. Also wenn Marco da mitspielt, der Mann ist schon wirklich qualitativ sehr, sehr gut. Und ich glaube, wenn da diese Verletzungshistorie nicht so gewesen wäre, könnte er auch heute noch locker eine Liga höher spielen. Ja, aber auch mit Olli Böhme, Stefan Fischer, auch Matthias Große, das sind alles gestandene Spieler, Christian Ratzka, die auch sehr, sehr lange erste Mannschaft gespielt haben. Und wenn dann bei unserer zweiten Mannschaft alle da sind, dann muss man immer mit ihnen rechnen. Ja, jetzt Tim Sommer gehört schon fest zum Kader der ersten Mannschaft seit diesem Jahr. Hat sich dieses Jahr jetzt wieder dazu entschieden, dass er in der ersten Mannschaft angreifen will. Aber wenn es halt bei unserer zweiten personell nicht so gut aussieht, ist Tim auch immer einer der Ersten, der sich da gerne freiwillig meldet und die Jungs da unterstützt. Und ja, deswegen letzte Woche oder vor zwei Wochen gegen Schönburg-Possenheim war ja eher ein wildes Spiel. Da war ich auch geschockt, wie man das noch verlieren kann. Nach 4-0 macht 5-4. Ja. Aber jetzt mit den beiden Siegen gegen Bad Bibra beziehungsweise unentschieden jetzt gegen Großkorpeter sind sie, denke ich, wieder voll im Soll.
Ja, du hast es schon angesprochen, wir wollen mal ein bisschen auch das vielleicht ein bisschen zusammenfassen. Reiter Markwärm und Mertendorf da an der Spitze. Mertendorf auch ein Verein, der nicht weit von euch weg ist. Denkst du, dass Mertendorf schon ready ist für Kreis Oberliga oder siehst du eher, dass Reiter Markwärm da den längeren Atem hat auf langer Strecke?
Ich bin zum Teil auch etwas überrascht, dass es bei Mertendorf dann doch so schnell wieder so gut läuft. Deswegen so überrascht, weil sie ja dann doch jetzt zum Ende der Saison einige langjährige Spieler verabschiedet haben. viele Spieler aus der Jugend neu dazu bekommen haben. Das heißt natürlich nicht immer, dass das sofort funktioniert, aber es scheint bei Mertendorf zu funktionieren. Und Reichert Zwerm, ich kann sie nur so beurteilen, wie ich es jetzt immer von den Ergebnissen her sehe. Die haben natürlich mit Harley Kriebel da einen richtigen Goalgetter vorne dabei, der da, denke ich, auch der Starspieler von Reichert Zwerben schon so zu betiteln ist. Und ich bin mir da sehr sicher, dass das in diesem Jahr zwischen Mertendorf und Reichert Zwerben entschieden wird. Wer es am Ende von beiden macht oder wer vielleicht schon reifer ist, kann ich nicht beurteilen. Ich denke, es wird sehr lange ein Zweikampf bleiben.
Ja, es ist einfach so, dass Reichert Zwerben natürlich auch die Dinge dreht. Ja? Also jetzt auch gegen Schönburg-Possenhain ging ja Schönburg durch. Nee, Harley Kriebel hat es 1-0 gemacht, aber stand lange 1-1 auch. Tim Siebeck mit dem Ausgleichstreffer dann. Ich denke schon, dass da Reiertz am Ende vielleicht so ein bisschen die Erfahrung auf seiner Seite hat, auch als sehr erfahrene Spieler im Kader hat. Könnte ich mir schon vorstellen, dass sie das am Ende vielleicht sogar ziehen, zumal sie auch das direkte Duell deutlich gewonnen hatten. Bei Bibra fällt auf, tun sich schwer, wieder eine Liga tiefer, viele Abgänge, auch ein Thema bei euch in Bad Kösen so ein bisschen, bei Bibra Saubach?
Ja, also ich verfolge sie immer ein bisschen dadurch noch, dass sie halt letztes Jahr noch Kreisoberliga gespielt haben, aber da sind natürlich schon einige Spieler weg. Ich habe sie live gesehen gegen unsere zweite Mannschaft, Bad Bibra, in der Vorwoche. Und viele Spieler, gegen die man da selber noch letztes Jahr gespielt hat, sieht man da gar nicht mehr. Dann natürlich gerade mit Leo Apollo und Eirik Müller zwei absolute Leistungsträger verloren. Deswegen ist das sicherlich nicht einfach. Ja, ich denke, in Bad Bibra muss man jetzt einfach schauen, dass man relativ stabil bleibt. Ja, ich meine, man ist jetzt 9. Platz mit 13 Punkten. Ich denke, das wird auch so in der Mittelfeldregion bleiben. Und dann muss man sich sicherlich einfach wieder neu was aufbauen und schauen, ob es dann irgendwann nochmal Richtung Kreisoberliga erreichen wird.
Ja, und dann natürlich mega überraschend dein Ex-Verein, der VSG Löbitz. Kommt da in Nebra, die bis dato noch nichts geholt hatten, außer am grünen Tisch gegen Rot-Weiß, richtig unter die Räder, 7-1. Wir haben uns im Vorgespräch schon mal kurz ein bisschen am Rande unterhalten. Ich muss sagen, Löbitz hat immer wieder talentierte Spieler auch hervorgebracht. Ich nenne da auch mal jetzt ein paar Namen, wie Tom Böhme zum Beispiel, ein Spieler, der für mich eigentlich da ja auch nicht Kreisliga spielen muss. Jamie Rundhöfer, Erik Wesemann sind zu nennen. Dann auch Kate, der Stürmer. Hilf mir mal mit dem Vornamen.
Nico.
Nico, genau, auch ja schon eine Erscheinung getreten als durchaus interessanter. Warum schafft es Löbitz nicht, da aus diesen guten jungen Spielern dann doch eine, ich sag mal, Kreisliga, eine gute Kreisliga?
Es ist mir blutet da immer etwas das Herz, muss ich sagen. Ich bin ja dann doch noch mit Löbitz sehr, sehr verbunden. Ich habe meine Wohnung hier in Löbitz, wohne hier noch, bin hier aufgewachsen, habe meine Fußballerlaufbahn dann auch im Männerbereich in Löbitz gestartet. Es war auch immer schon als kleiner Junge da mein Traum, da in Löbitz zu spielen. Habe mich dann doch aber für einen anderen Weg entschieden vor 6 Jahren, aber bin natürlich trotzdem noch mit Löbitz verbunden und so wie es meine Zeit zulässt, schaue ich da auch bei den Heimspielen regelmäßig zu. Schwierig in der Saison gestartet, in Klosterhessler gleich mal 8 Gegentore, 8-3 glaube ich, nach 3-1-Führung zur Halbzeit. Dann habe ich auch das Spiel in Bad Kösen gegen unsere zweite Mannschaft gesehen mit 12-1, das war natürlich schon heftig. Dann hatte ich das Gefühl, dass sie in den letzten Wochen etwas stabiler geworden sind. 2-2 gegen Großkorb da, etwas unglücklich 1-0 gegen Freiburg Kleiner verloren. Und dann ging es schon wieder los. Letzte Woche 5-4 gegen Beichstätt-Laura, also auch wieder 5 Gegentore. Und jetzt natürlich in Nebra. Ich war vorher im Kontakt mit Nico Kate. Wir hatten ein bisschen geschrieben. Nico leider jetzt auch längere Ausfallzeit, hat sich das Kreuzband gerissen und ein Außenmeniskus wurde jetzt operiert. Da auch nochmal hier in diesem Format persönlich gute Besserung dahin. Und ja, er war eigentlich guter Dinge, dass es heute funktioniert, beziehungsweise am Samstag in Nebra, weil es personell relativ gut aussah. Ja, und dann, ich war selber zum Geburtstag und er schrieb mir dann eine Nachricht, kurz nach 15 Uhr, ich fahre jetzt wieder nach Hause, es steht 15-0 für Nebra. Da war ich schon etwas geschockt darüber. Nebra natürlich, ja, auch noch mit guten Spielern bestückt, ja, also das ist jetzt keine Laufkundschaft, aber so wie die Saison halt gerade lief, hätte ich da schon ein engeres Spiel erwartet. Und ja, zu deiner Frage, warum es nicht so richtig funktioniert, vielleicht sind sie manchmal auch einfach noch im Kollektiv zu jung. Ja, also spielt zwar mal ein etwas älterer Spieler wieder mit, wie Toni Preußer jetzt die letzten Wochen oder David Naujoks, mein Schwager, gegen Großkorbier, da hat auch mal mein Bruder wieder, Felix Riebe, die Schuhe mitgeschnürt. Da merkt man gleich mal ein ganz anderes Bild auf dem Platz, wenn da so ein erfahrener Spieler dabei ist, der das etwas leitet. Und ja, dann sind sie vielleicht teilweise einfach noch ja, zu jung und tun sich schwer, dann geschlossen, wenn es vielleicht mal nicht so gut läuft, aufzutreten.
Durchaus möglich. Und wie gesagt, wir drücken natürlich auch den Lübbertson, wie auch den Nebraun und allen anderen Teams in der Kreisliga Staffel 1 die Daumen, dass es da künftig besser läuft und sie aus ihren Möglichkeiten vielleicht noch ein bisschen was rausholen können. Ich denke, da ist auf jeden Fall Potenzial vorhanden. Gucken wir noch kurz in die Kreisliga 2, machen dann einen kleinen Überblick drüber. Treusling trennt sich 0:0 von Geusnitz. Hat damit jetzt 20 Punkte, wäre, wenn sie ihren Nachholer gewinnen, mit einem Punkt an Motor Zeitz dran. Und wenn sie beide Nachholer im Vergleich zu Großgrimma ziehen, mit einem Punkt am Tabellenführer Großgrimma. Dröglitz verliert 0:1 gegen eben Großgrimma, zweite Mannschaft, die dies ja wirklich überraschen. Bornitz muss sich mit 2:4 gegen Groß-Gürschen 2 geschlagen geben. Profen gewinnt das absolute Spitzenspiel gegen Motor Zeitz mit 1:0 und meldet sich da absolut auch im Aufstiegskampf an, klopft da an. Osterfeld und Deutschland trennen sich. Und Krana gewinnt das Spiel gegen Teuchern-Nessa, zweite Mannschaft mit 2:0. Damit ist jetzt die Spielgemeinschaft Lützenmeuchen Tabellen. Andere Teams sind ja durchaus in der Kreisoberliga auch schon über den Weg gelaufen.
Jetzt war der Ton gerade etwas weg, Ronny. Könntest du deine Frage nochmal wiederholen?
Wie ist dein Blick auf Kreisliga 2?
Ja, Kreisliga 2 nicht so intensiv im Blick wie Kreisliga 1. Ich schaue mal drauf, wie die Ergebnisse sind, wie die Tabellensituation aussieht. Ja, war etwas überrascht. Also Motor Zeitz für mich eigentlich dieses Jahr auch mit absoluter Aufstiegsfavorit. Jetzt gegen Profen verloren. Ich meine, klar, Profen gehört auch mal mit dazu. Aber trotzdem hatte ich Motor dieses Jahr schon ganz oben mit dabei in der Rechnung. Bin auch etwas immer überrascht, wie tief dann doch Osterfeld mittlerweile dasteht. Ja, doch sehr, sehr lange in der Kreisoberliga gespielt. Dann letztes Jahr in der Kreisliga 1. Jetzt rüber gewechselt in die Kreisliga 2. Ich glaube auch aufgrund der Fahrtwege, weil es angenehmer ist. Aber ja, jetzt Tabellenvorletzter, punktgleich mit dem Tabellenletzten mit Lützen. Ist, denke ich, auch keine einfache Situation. Da muss man, denke ich, auch warten, wie es da vielleicht in der Jugendarbeit aussieht, ob da jetzt die nächsten Jahre vielleicht auch mal wieder was nachkommt in Osterfeld, dass da auch wieder ja, etwas mehr die Sonne scheint in Osterfeld.
Genau. Ja, Paul, da machen wir einen Haken dran an die Spieltagsanalyse und schauen mal auf Paul Riebe und die SG Blau-Weiß Bad Kösen ein bisschen intensiver. Ja, erstmal kurz zu dir, Paul. Du hast schon angesprochen, erste Schritte sozusagen im Männerbereich in Löbitz, Jugend bei Naumburg gewesen. Du galtest immer schon als sehr, sehr talentiert. Ich kann mich da an die ersten Schritte so im Männerbereich auch erinnern bei dir. Wie würdest du deinen, oh, erzähl mal, wie ging das so los mit dem Fußball, dein Werdegang? Und letzte Frage dazu dann, wo du dann vielleicht auch mal ein bisschen rauskommst, ist, warum dann der Schritt nach Bad Kösen?
Ja, ja, also wie gesagt, ich bin Löbitzer durch und durch. Der Name Riebe ist auch immer weit verbreitet in Löbitz und ich glaube, verbindet man auch mal mit Löbitz. Habe damals in der Jugend angefangen, in Osterfeld zu spielen, dann weitergegangen nach Mertendorf. Dann ab der D-Jugend bin ich dann zu Naumburg 05 gewechselt. Da kam dann die Anfrage und da habe ich dann den Schritt auch gewagt. Bin auch bis heute froh, dass ich das getan habe, dann in Naumburg dort zu spielen. Waren ja dann auch mit Spielern wie Steven Krumpolz, dann auch in der C-Jugend mit Hannes Liebling, Basti Hanisch zusammen in der Mannschaft gespielt. Und dann ging es Richtung B-Jugend wieder zurück nach Mertendorf aufgrund des Freundeskreises der Schule. Dann halt mit Leon Schmidt, Nick Petersen, mit denen ich auch heute wieder zusammenspiele in Bad Kösen, Pascal Heinemann, auch mit dem Bad Kösen und damals mit dem Mertendorf. Deswegen bin ich dann ab der B-Jugend dahin zurückgewechselt. Aber für mich war immer klar, schon seit sehr, sehr jungen Jahren, dass ich immer im Männerbereich für Löbitz spielen will. Löbitz hatte keine eigene Jugend, deswegen habe ich dann Naumburg-Mertendorf dort Jugend gespielt. Und für mich war aber klar, sobald das möglich ist, wir hatten es dann versucht schon mit 17, da war leider die Erlaubnis da noch nicht so da, dass das geht. Heutzutage ist es ja etwas anders, wenn man da schon im Verein ansässig ist, dann kann man ja auch jetzt mit 17 schon im Männerbereich spielen. Das war damals bei mir noch nicht so. Sodass ich da sogar das erste halbe Jahr, als ich dann in Mertendorf schon aufgehört hatte, noch mich bei den alten Herren etwas festgehalten hatte. Mit meinem ältesten Bruder Christian Riebel, der ja auch sehr, sehr lange Landesebene gespielt hat für Naumburg 05, zweite Mannschaft und ESV Herrn Gosserstedt, bevor er sich dann seinen ersten von zwei Kreuzbandrissen zugezogen hat. Ja, und habe dann aber, so wie ich 18 geworden bin, dann in Löbitz Männerbereich gespielt. Und war auch eine sehr, sehr schöne Zeit. Ja, wir sind dann gleich im ersten Jahr aufgestiegen in die Kreisliga. Dann auch mit einem Mann von meiner Cousine, mit Hans Meyer, der dann noch zu uns gekommen ist. Ja, auch ein sehr, sehr bekannter Spieler. Landesliga für den ersten FC Zeitz gespielt, auch bei Naumburg 05 mitgespielt. Dann kam noch Sören Geppert dazu, der hat auch für den ersten FC Zeitz damals gespielt. Sodass wir da schon eine sehr, sehr satte, feste Truppe hatten. David Naujoks, mein heutiger Schwager, auch mit den Löbitz immer altbekannt. Dominik Fries, ja, da waren schon Sebastian Hüttich vor allem nicht zu vergessen, mit denen ich ja auch eine sehr, sehr enge Freundschaft hege. Auch heute noch in Kontakt bin, der ja mittlerweile auch beim RSK Freiburg spielt. Und so habe ich halt meine ersten Jahre in Löbitz bestritten. Und dann kam 2020, so mit dem Beginn, Matthias Große bei mir gemeldet, der auf mich aufmerksam geworden war und dann wusste, dass ich im engen Kontakt mit Nick Petersen stehe, der dann schon ein Jahr in Bad Kösen gespielt hat. Ja, und dann hatten wir unseren ersten Kontakt im März. Kurz daraufhin wurde dann die Saison abgebrochen. Dann war ja das auch nicht möglich, gemeinsam zu trainieren, sodass wir uns dann im Juni zum gemeinsamen Gespräch getroffen hatten bei Marc Eschrich zu Hause. Also hatte ich dann das Gespräch mit Matthias Große und Marc Eschrich zusammen. Das werde ich auch nie vergessen. Bin ich reingekommen in den Raum und Marc, seine erste Frage an mich war: Möchtest du ein Bier trinken? Und ich so: Na, wenn du mich so fragst, ja, gerne. Ersten Test hast du bestanden, hat er gesagt. Ja, und dann haben wir auch ein sehr, sehr langes, intensives Gespräch geführt und dann war es aber natürlich für mich eine sehr, sehr schwere Entscheidung. Es hatten sich dann auch andere Vereine bei mir gemeldet, weil sie davon gehört hatten, dass ich dann nun doch jetzt erwäge, eventuell Löbitz zu verlassen. Aber für mich war dann, ich habe dann auch ganz vielen gesagt, also für mich zählt nur, entweder ich bleibe in Löbitz oder ich wage den Schritt nach Bad Kösen. Und dann hatten wir uns darauf geeinigt, dass ich erstmal 3 Wochen ins Probetraining komme. Das war so zur Saisonvorbereitung im Sommer, als es wieder mit Training losging, wo es dann wieder ja die Rahmenbedingungen nach Corona zugelassen hatten. Und dann habe ich halt wirklich, ich glaube, 6 Mal mit Training gemacht bei Bad Kösen und habe mich dann danach entschieden, dass ich das jetzt tun werde, dass ich diesen Schritt wage, auch immer im engen Austausch mit meinen beiden Brüdern und meinem Vater. Die natürlich wissen, wie ich zur VSG Löbitz stehe, aber auch dann auch alle gesagt haben, Paul, du musst das jetzt machen. In Löbitz war es dann schon so weit, dass nach und nach die ganzen älteren Spieler, also sprich Hans Meyer, Sören Geppert, Andreas Döll, Die haben dann alle aufgehört, sind viele junge Spieler hochgekommen. Und dann sage ich immer, wenn mich heutzutage jemand fragt, es gab dann einen Grund, die mich dann doch dazu gebracht hatte, VfL Löbitz zu verlassen. Und das war der Grund, dass die Liebe zum Fußball größer war als die Liebe zur VfL Löbitz. Es klingt vielleicht ein bisschen kitschig, aber ja, ich hatte das Gefühl, dass ich in Löbitz nicht mehr so den Sport ausüben kann, so sehr, wie ich das möchte. Weil es mit den jungen Spielern dann doch am Anfang etwas, ja, die sind mal gekommen, mal nicht gekommen, dann stand man mal zu vier zum Training da und das, ja, das hat mir dann einfach nicht mehr so gefallen. Und in Bad Kösen sah das natürlich schon einiges besser aus und auch nochmal ein Gespräch da mit meinem Bruder, mit Christian Riebel, der dann sagte, Paul, du weißt nicht, wie lange Olli Eschrich, Florian Schlegel noch spielen, nutze das, glaub mir, ja, mittlerweile meine sechste Saison in Bad Kösen, habe ich das auch nie bereut. Also zum einen fußballerisch nicht bereut, ja, der Aufstieg von der Kreisoberliga in der Landesklasse, also das waren solche schönen Momente, dann auch die 2 Jahre in der Landesklasse, hat mega Spaß gemacht und aber auch das, nicht nur das Fußballerische, sondern auch das Persönliche, also es haben sich jetzt in den letzten 5 Jahren Freundschaften entwickelt, das hätte man vorher nie so gedacht, also angefangen da mit Kevin Gerber, mit dem ich ja, mich super verstehe seit Jahren. Marius Große, Stefan Breitfeld, Paul Plobner, mit dem man dann auch mal viel privat macht, ja, nicht nur beim Fußball, sondern auch mal zusammen unterwegs ist, zusammen feiern geht. Und ja, deswegen habe ich das nie bereut. Bin bis heute sehr, sehr froh, dass ich das getan habe. Und mittlerweile halt jetzt auch schon so sehr in diese Bad Kösenden Tugenden involviert. Ja, bin jetzt seit 3 Jahren Kapitän, bin seit 5 Jahren Jugendtrainer, damals angefangen mit einer F-Jugend, jetzt mittlerweile im zweiten D-Jugendjahr. Da mache ich das zusammen mit Matthias Große, den ich auch vor allem fußballerisch sehr, sehr viel zu verdanken habe. Also angefangen mit Matthias Große, jetzt weiterführend mit Marc Eschrich als Trainer. Es macht mega Spaß da, die Arbeit in Bad Kösen mit den Leuten zusammen. Und deswegen bin ich zufrieden, wie mein Weg verlaufen ist.
Kleiner Fakt nebenbei, mit deinem Bruder Christian hatte ich zusammen Reha in Weißenfels. Da kennen wir uns auch ein bisschen her. Also bestell ihm mal schöne Grüße, wenn er mich noch kennt, wenn er noch weiß, wer ich bin.
Ja, das hat er mir schon vor einigen Jahren erzählt, dass er mit dir zusammen in der Reha war. Und auch wo wir hatten jetzt am Sonntag miteinander telefoniert abends, da hat er das auch nochmal betont. Du sag mal, den Podcast, den du machst, das ist doch hier mit Ronny Bendorf, oder? Und ja, da hat man das Thema nochmal, dass ihr zusammen zur Reha wart, genau. Ist noch bekannt.
Sehr gut. Ja, wir waren zusammen im Planschbecken sozusagen auch. Also Bewegungsbecken mit Christian war schon legendär, muss ich sagen. sehr, sehr toller Weg und toll, wie du über deine beiden Ex-Vereine auch sprichst oder generell über deine Geschichte. Jetzt Bad Kösen. Bist 27, hast jetzt, wie du schon gesagt hast, da auch voll Aufgaben übernommen im Nox-Bereich, bist Kapitän der Mannschaft. Siehst du dich auch die nächsten Jahre in Bad Kösen? Oder wird irgendwann mal nochmal der Weg zurück nach Löbitz passieren?
Auch eine sehr oft gestellte Frage, die mir gestellt wird. Ja, also ich habe immer gesagt, ich werde auf jeden Fall nochmal für die VfL Löbitz die Schuhe schnüren. Muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich sehe es jetzt nicht in so einem sehr nahen Zeitraum, also nicht so nah in der Zukunft liegend, dass ich das tun werde. Zum einen, weil ich mich sehr, sehr wohl in Bad Kösen fühle mit der Mannschaft und der ganzen Umgebung. Zum anderen, ja, bin ich 27, hatte jetzt eine sehr, sehr schwierige, zurückliegende Saison, die ich eigentlich gefühltermaßen komplett verpasst habe. Eine schwere Verletzung am ersten Spieltag, letzte Saison in Nebra, wo ich die komplette Hinrunde ausgefallen bin. Dann in der Wintervorbereitung wieder rangekämpft und leider eine erneute Verletzung dann zugezogen im Oberschenkel. Vorm zweiten Rückrundenspiel, glaube ich, war das. Und jetzt bin ich Gott sei Dank wieder auf dem Weg zur alten Stärke. Merke auch immer von Spiel zu Spiel, dass der Rhythmus jetzt dass man sich immer wieder wohler fühlt, jetzt auch auf dem Platz und sicherer fühlt. Und ja, ich bin 27 und hoffe natürlich jetzt, dass ich die nächste Zeit verletzungsfrei bleibe und sehe da meinen Weg noch nicht am Ende. Ich unterhalte mich zu jedem Saisonende immer intensiv mit Marc Eschrich und möchte auch wissen, welche Spieler und welche Mannschaft zur neuen Saison zur Verfügung stehen. Weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte in der Abstiegssaison nach der Landesklasse in der Kreisoberliga mit Bad Kürssen auch das eine oder andere Angebot aus der Landesklasse und habe auch bei dem einen Angebot intensiver darüber nachgedacht, ob ich es tue, weil ich auch sehr, sehr gerne in der Landesklasse gespielt habe. Aber ja, ich bin ein sehr, sehr vereinstreuer Spieler, so würde ich mich schon bezeichnen und fühle mich in Bad Kürssen auch ja, sehr, sehr wohl. Und wenn diese Mannschaft im Großen und Ganzen die nächsten Jahre so zusammenbleibt, denke ich auch, dass ich noch einige Jahre für Blau-Weiß Bad Kürssen spielen werde.
Ja, jetzt möchte ich mal so ein bisschen auf Bad Kürssen mit dir eingehen. Ich kann natürlich immer jetzt nur von außen sprechen. Ich sage immer der ewige Marc und Oliver Eschrich. ihr habt jetzt keinen großen Kader, schon seit einigen Jahren. Ihr habt auch immer ja, einen recht erfahrenen Kader, sagen wir mal so. Jetzt habt ihr angefangen, die ersten jungen Spieler zu integrieren mit Brian Vogel und wie sie alle heißen. Ja, habe auch mitbekommen, auch mal in Gesprächen mit Pascal Heinemann und Co., dass ja auch ihr auch durch ja, ich sag mal, schwierige Zeiten da durchgegangen seid. Gab halt auch den Trainerwechsel von Matthias Große auf Marc Eschrich wieder zurück. War lange auch unklar, wer da jetzt wirklich Trainer ist. Von außen gesehen so war da keine wirkliche Struktur für mich erkennbar. Aber im inneren Kern, hast du ja auch gerade gesagt, seid ihr halt übelst eng zusammen. Und ich glaube, das zeichnet auch Bad Kürssen aus, auch auf dem Feld mit einer großen Intensität, mit einem ja, ganz, ganz erwachsenen Spiel. Täuscht dieser äußere Eindruck, den man so zwischenzeitlich mal hatte, oder war es in der Tat so, dass es auch natürlich Zeiten gab, wo man leiden musste in Bad Kürssen? Überspitzt gesagt.
Ja, also als Matthias Große sein Amt aufgrund privater Hintergründe niedergelegt hat, war das schon, also vor allem auch für mich als Spieler, natürlich schon ein Schock. Ja, weil man einfach in dem Moment nicht damit gerechnet hatte. Und dann war es so,
dass total unvorhergesehen, muss ich echt sagen.
Ja, ja, also das war, ich weiß es noch auch sehr gut, es war ein Gespräch oder Matthias Große hat zum Gespräch eingeladen. Es war in der Winterpause von der Landesklassaison, also wir waren schon in der Winterpause und er hat einen Mannschaftsrat eingeladen und Marc war mit dabei, der ja für den Männerbereich einfach allgemein zuständig war. Jörg Stengler, alias Stange, also für mich Mr. Blau-Weiß Bad Kürssen, war mit dabei. Und ich bin eigentlich in dieses Gespräch gegangen mit der Meinung, dass Matthias mit uns die Rückrunde besprechen will. Aber er sagte dann halt, leider sein Amt zunächst einmal niederlegen muss. Und Marc halt gleich daraufhin gesagt hat, er würde es erstmal vorübergehend übernehmen. Da sprachen wir erstmal nur von den ersten 3 Monaten. Matthias Große wollte auch erstmal schauen, wie sich das privat alles entwickelt. Es ist auch Gott sei Dank, das kann ich jetzt so sagen, mittlerweile alles wieder in Ordnung. Aber er hat halt auch sehr, sehr viel Zeit und Energie in die Mannschaft reingesteckt, macht halt nebenbei noch Jugendtrainer. Also da reden wir auch davon, Dienstag und Donnerstag findet das Jugendtraining statt, am selben Tag, wo auch Männertraining ist, sprich war Matthias Große da sehr, sehr lange und sehr, sehr intensiv am Wochenende und auch unter der Woche auf dem Bad Kürssener Sportplatz unterwegs. So, und deswegen hat er sich dazu entschieden und Marc sollte es erstmal interimsweise bis zum Saisonende übernehmen und wollte dann eigentlich sein Amt abgeben an jemand Neues, eventuell auch jemand Externes, aber wir als Mannschaft haben ihn dann halt drum gebeten oder halt, wir wollten unbedingt, dass Marc Trainer bleibt, weil ja, Marc für uns genau der richtige Mann war, er versteht die Mannschaft, er weiß, worauf es ankommt, er ist blau-weiß Bad Kürssen durch und durch, ja, wie du halt auch schon gesagt hast und er war für uns genau der richtige Mann und seit dieser Saison, wo wir jetzt auch beginnen mit diesem Umbruch, wir haben jetzt einige junge Spieler dazu bekommen, wir sind auch einfach in einem Umbruch, dem wir diese Saison jetzt gehen. Und man merkt von Woche zu Woche, dass Marc genau der richtige Mann ist. Ja? Also Marc kommt mit den jungen Spielern super klar, er baut sie gut ein, er führt viele Gespräche, er hinterfragt auch sehr viele Gespräche mit mir als Kapitän, nach unserem schwierigen Saisonstart hatten wir uns auch zusammengesetzt und er hat mich gefragt, ob ich der Meinung bin, dass wir was ändern müssen. Und ja, aber wir haben uns dann beide darauf geeinigt, dass wir diesen Weg jetzt so weitergehen. Und mittlerweile bin ich da auch, stehe ich da zu 100% dahinter, weil man sieht, wie sich die jungen Spieler auch von Spiel zu Spiel machen, immer besser werden. Prime Vogel, der ist im Mai 17 Jahre alt geworden, der ist aus unserer Startaufstellung gar nicht mehr wegzudenken mittlerweile. Und deswegen war es vielleicht eine schwierige Zeit in dem Moment, wo Matthias Große da überraschenderweise sein Amt abgegeben hat. Aber seitdem sind die bekannten Bad Kösener Strukturen weiterhin bestehen weiterhin. Ja. Und dann hat man halt noch Jörg Stengler mit dazu, der ja der Mann für alles ist bei uns, ja auch gerade in der ersten Mannschaft. Dann auch Pascal Heinemann, den man auch gar nicht oft genug erwähnen kann, ja, der auch viel Arbeit im Hintergrund leistet für beide Männermannschaften, ja, was auch viel Organisatorisches betrifft und die ganzen Sachen mit DFB-Net und. Also da ist Pascal auch ein ganz, ganz wichtiger Mann bei uns im Verein. Und deswegen denke ich, sind wir weiterhin auf einem guten Weg.
Definitiv. Aber eine Frage muss man beantworten. Ist Marc auch als Trainer so ein spezieller Typ? Ich meine, er ist ja wirklich bekannt. Ich muss sagen, es ist auch sehr, sehr lustig immer mit ihm an der Seitenlinie. Wir haben uns ja auch ab und zu mal gerne. Aber er wirkt auf mich so ein bisschen irgendwie verrückt. Ich weiß nicht. Ist er so als Trainer auch, dass er da den Spaß nicht zu kurz kommen lässt?
Ja, also mit Marc hat man nach Goldstrand und ich sage, von der SG Blau-Weiß-Bad Kösen war nicht so kann ich mir vorstellen, dass diese Sachen auch heute ist wieder der Eischlich an der Seitenlinie. Ja, also ich kann das jetzt auch gerne mal so sagen. Aber und ein positiv verrückter Mensch, ja, also der sowohl den ersten der ist halt ja, deswegen, also er gibt da 90 Minuten auch von der Außenlinie alles für seine Mannschaft und deswegen, also Marc ist schon, ich kann einfach nicht so viele Worte finden, mit denen man Marc eigentlich beschreiben kann.
Ja. Ja, Paul, dann bist du jetzt um die Top 11 zumindest erstmal kurzzeitig ringsum gekommen, weil die Zeit es nicht mehr zulässt. Aber wir werden die im Nachgang noch hochladen. Wäre schön, wenn du mir die nächste Zeit zukommen lässt. Paul, mega sympathischer Auftritt. So wie man dich kennt, ich habe das auch tierisch genossen. Ich fand das mega, dass du auch nach dem Spiel in Bad Kösen zu mir am Tisch gekommen bist, wir da noch kurz uns unterhalten haben. Ich muss sagen, das ist absolut beispielhaft. Immer eine faire Analyse auch, objektiv, ohne Ende und Sportsmann durch und durch. Ich kann da wirklich nur sagen, das hat man selten heutzutage. Behalt dir das bei, du bist echt ein Megatype und tust der Liga unwahrscheinlich gut. Mehr kann ich auch nicht sagen, sportlich müssen wir nicht drüber reden, hast du absolut ins Dream Team gehört, ins KOL Dream Team, auch Martin Sichting und Co. haben sich da mehr als positiv geäußert. Ja, bleib einfach wie du bist. Ich glaube, das ist das größte Kompliment, was man dir machen kann. Und verfolg deinen Weg weiter und Bad Kösen kann echt froh sein und stolz sein, so einen Spieler in ihren Reihen zu haben und vor allem so einen Anführer. Ne? Also, Chapeau.
Ja, vielen Dank für deine Worte, Ronny. Es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, heute einfach mal über den Fußball im Burgenlandkreis zu sprechen, auch über meine Person halt einfach mal zu sprechen. Und ich denke, alle, die mich auch persönlich kennen, so wie du mich jetzt auch beschrieben hast, ich bin, glaube ich, immer zu Gesprächen bereit und bin aber auch auf dem Platz, wird sicher auch der eine oder andere Gegenspieler wissen, nicht immer der angenehmste Spieler, also weil ich halt auch für mein Team alles gebe und emotional dann auch sehr stark mit dabei bin. Aber das möge man mir nachsehen und wie gesagt, nach Abpfiff und etwas Beruhigungszeit kann man mit mir auch immer wieder gerne ins Gespräch kommen.
Ja, definitiv. Also das gehört auch dazu letztendlich. Genau deswegen sind wir ja so. Ich bin ja auch so, dass ich für meinen Verein, für den ich tätig bin, ich kann auch nur bei Vereinen arbeiten, mit dem ich mich identifizieren kann. Ja, das ist ja nur eine Auszeichnung letztendlich dafür, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe das so. Es gibt immer den Menschen, der in 90 Minuten für sein Team da ist und für sein Team alles gibt. Und dann gibt es aber auch immer den Menschen noch danach. Das muss man, denke ich, immer auch mit zwei Augen so sehen.
Genau. Gut, Paul, dann wie gesagt, vielen Dank nochmal für deine Zeit und vielen Dank an alle Zuhörer, die bis jetzt hierher zugehört haben. Und dann freut euch auf die nächste Folge in der nächsten Woche. Mal sehen, wen wir da aus dem Hut zaubern für die nächste Folge. Und euch allen noch eine gute Zeit und bleibt sportlich.